Open Science, die offene Wissenschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass das sich so rasant entwickelt, das ist nachhaltig, das wird auch das Wissenschaftssystem insgesamt verändern.
Auf jeden Fall hat es auch was mit Öffnung der Wissenschaft zu tun, also dass ich jetzt an Science Slams teilnehme. Das hilft auch ungemein, die eigene Forschung einfach auf den Punkt zu bringen und mal in einer Minute verständlich zu erklären, als auf 40 Seiten, so dass es eigentlich keiner mehr verstehen kann.
Man muss sich schon klar machen, dass solche begrüßenswerten Strategien immer auch eine dunkle Seite, eine subversive Seite haben, die im Extremfall ausgenutzt werden kann. Und nicht nur in Deutschland, sondern international gibt es Befürchtungen, dass zu viel Openness in der Tat zu einer Bedrohung für Wissenschaft werden könnte.
Open Science – wie freies Wissen wirkt. Eine Sendung von Lukas Grasberger.
Seit 6, vielleicht 7 Jahren geistert ein neues Wort durch die Wissenschaftsgemeinde – Open Science. Der englische Begriff steht für eine neue, für eine offene Wissenschaft. Openness gilt so manchem Forscher, aber mittlerweile auch vielen in der Politik als Zauberwort für Innovation. Auf dem Forschungsgipfel 2018 verlangte etwa Bundesbildungsministerin Anja Karliczek verstärkte Anstrengungen, um die Öffnung der Wissenschaft voranzutreiben.
Offenheit bedeutet auch, dass die Wissenschaft über Open Science und Open Access Ansätze Forschungsergebnisse frühzeitig und transparent verfügbar macht.
Es sind neue, digitale Werkzeuge, die es möglich machen, den gesamten Prozess wissenschaftlicher Erkenntnis offen und transparent zu gestalten. Was dies bedeutet, erklärt Klaus Tochtermann, Professor für digitale Informationsinfrastrukturen an der Uni Kiel.
Indem man beispielsweise sehr früh seine Forschungsvorhaben dokumentiert, seine Ideen dokumentiert und den ganzen Forschungsprozess über eine offene Plattform zur Verfügung stellt, sodass frühzeitig die Forschungsgemeinschaft an diesem Forschungsprozess teilhaben kann. Und dadurch entsteht natürlich maximale Transparenz und am Ende, wenn alle Daten und Ergebnisse bereitgestellt werden, auch maximale Nachvollziehbarkeit.
Die angestrebte Öffnung der Wissenschaft ist Bund und Ländern viel Geld wert. Bis zu 90 Millionen stecken sie künftig jedes Jahr in eine nationale Forschungsdateninfrastruktur. Ein offener, digitaler Wissensspeicher soll entstehen, auf den Forscher, egal welcher Disziplin, Zugriff haben.
Wenn ich Fragestellungen habe, beispielsweise, welche Auswirkungen hat das Fischereiaufkommen auf die weltweite Ernährungssituation bis zum Jahr 2050? Wenn Sie so eine Forschungsfrage haben, brauchen Sie Forschungsdaten aus dem Bereich der Meereswissenschaften, der Ernährungsentwicklung der Weltbevölkerung. Sie brauchen Forschungsdaten über Fischaufkommen in den Weltmeeren. Und die sind derzeit alle in unterschiedlichen Datensilos drin. Wir bauen ja gerade so eine Infrastruktur für Deutschland, die dann diese Silos miteinander verbindet, sodass Sie von einer Stelle aus eine Anfrage starten können und die Forschungsdaten aus den verschiedenen Disziplinen bezogen auf Ihre Anfrage bekommen.
Der Kieler Informatiker Klaus Tochtermann entwickelt dieses System mit, das künftig als Teil einer europäischen Forschungsplattform, der European Open Science Cloud, funktionieren soll. Seit 2012 befasst sich Tochtermann mit dem Thema offene Wissenschaft. Damals hieß das noch Science 2.0, weil Forscher mangels Alternativen Plattformen wie Facebook oder Twitter für ihre Zwecke einsetzten.
Damals waren wir ziemlich allein. Und plötzlich, eigentlich seit dem Jahr, ich würde sagen 2015, hat sich das unglaublich entwickelt. Aus Science 2.0 ist eben Open Science geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass das sich so rasant entwickelt. Wir veranstalten ja jährlich in Berlin eine große internationale Open Science Tagung. In den vergangenen Tagungen ging es vor allen Dingen um Empfehlungen, was zu tun ist, Praktiken vorzustellen, wie wirklich Open Science in den Wissenschaftsalltag Eingang finden kann.
Am schnellsten schreitet die Öffnung der Wissenschaft beim Publizieren von Ergebnissen voran. Immer weniger Wissenschaftler sehen ein, warum ihre mit öffentlichem Geld geförderte Forschung hinter Bezahlschranken privater Wissenschaftsverlage verschwinden und erst gegen hohe Gebühren wieder abrufbar sein soll. Sie veröffentlichen zunehmend in frei zugänglichen Open-Access-Zeitschriften. Knapp 20% der deutschen Wissenschaftsbeiträge werden mittlerweile ausschließlich offen publiziert. Nimmt man diejenigen Artikel dazu, die nach einer gewissen Frist frei online gestellt werden, kommt man immerhin auf 40%. Die Münchner Sportpsychologin Vanessa Vergin ist eine derjenigen Wissenschaftlerinnen, die aus Überzeugung auf Open Access setzen.
Weil es geht ja immer mehr darum, seine Wissenschaft eben auch der breiten Masse zugänglich zu machen. Und ich habe jetzt auch meine ersten beiden Paper bewusst in Open Science Journals publiziert, sodass sie jeder kostenfrei eben lesen kann.
Doch abgesehen von Open Access kommt die offene Wissenschaft im Schneckentempo voran. International, nicht nur in Deutschland, gibt es viele Skeptiker, die befürchten, dass zu viel Openness Wissenschaftlern wie der Wissenschaft insgesamt schaden könnte. Der Berliner Wissenschaftsforscher Stefan Hornbostel dazu.
Man muss sich schon klar machen, dass solche begrüßenswerten Strategien immer auch eine dunkle Seite, eine subversive Seite haben, die im Extremfall ausgenutzt werden kann. Ich glaube, viele Dinge können wir im Augenblick noch gar nicht absehen. Und daraus resultiert die Angst, die manche Wissenschaftler äußern. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern international gibt es Befürchtungen, dass zu viel Openness in der Tat zu einer Bedrohung für Wissenschaft werden könnte.
Subversiv ist dieses Potenzial, weil digital. Der traditionelle Wissenschaftsbetrieb war und ist hierarchisch, von oben nach unten organisiert. Die digitalen Medien funktionieren dagegen horizontal, nach dem Prinzip der Netzwerke. Dank der Digitalisierung begegnen sich Wissenschaftler und Laien im Netz auf Augenhöhe. Die Skepsis der Wissenschaftsgemeinde gegenüber Open Science dürfte auch daher rühren, dass die digital getriebenen Veränderungen diffus und schwer greifbar sind. Das Spektrum der Erscheinungsformen von Open Science ist breit und reicht von Projekten der Bürgerwissenschaft, bei denen Forschung unter Hilfe oder komplett von interessierten Laien durchgeführt wird, bis hin zu sogenannten Science Slams. Dabei gehen Wissenschaftler auf die Bühne, wo sie versuchen, ihr Forschungsgebiet einem Publikum so verständlich wie unterhaltsam zu vermitteln. Über YouTube erreicht mancher Science-Slammer schon mal hunderttausende Menschen. So viel Zulauf haben Bürgerwissenschaftsprojekte zwar selten. Über mangelnde Resonanz kann sich aber auch Philipp Herrmann, der per WhatsApp eingeschickte Vogelstimmen analysiert, nicht beschweren.
Also es machen im Moment so um die 20 bis 30 Leute mit, also pro Tag. Schon so jede Stunde 2, 3 Aufnahmen, also ich bin da schon beschäftigt. Ich antworte natürlich nicht immer sofort, weil ich auch andere Sachen noch zu tun habe natürlich. Aber ich schaue mal, dass ich so alle 2 Stunden mal aufs Handy schaue und alles beantworte, was so da ist. Kleines Mäppchen. Und da habe ich jetzt mehrere Handys drin. Eins ist mein privates und eins ist meine Vogelstimmen-Hotline. Und das ist ein Projekt, was ich jetzt mit dem Bund Naturschutz zusammen mache, wo mir Leute einfach über WhatsApp per Sprachnachricht die Vogelstimme schicken können. Das ist jetzt zum Beispiel eine Stimme von heute Morgen. Jetzt spiele ich das mal ab hier. Jetzt singt über uns noch eine Ringeltaube. Aber hier hört man jetzt ganz laut den Zaunkönig singen. Jetzt. Genau. Also da bei der Aufnahme habe ich jetzt rausgehört, dass eigentlich der Zaunkönig am nächsten dran sitzt am Telefon. Und mit der Erfahrung jetzt von den letzten Jahren weiß ich, dass der Vogel auch gemeint ist. Also wenn die einen aufnehmen. Bei der zweiten Aufnahme spiele ich auch nochmal ab hier. Da hört man jetzt dieses Eeeu. Zeeu. Hört man jetzt aber den Grünfink gleich am Anfang.
Philipp Herrmann hat hier im Landshuter Hofgarten Schilder aufgestellt mit der Aufforderung, man möge ihm doch Aufnahmen mit Vogelstimmen zur Bestimmung zuschicken. Der Vogel Philipp, wie er sich in sozialen Medien nennt, ist in Landshut bekannt wie ein bunter Hund. Schon als Kind faszinierte ihn die gefiederte Tierwelt. Mit 14, 15, sagt Herrmann, hatte er alle Vogelstimmen drauf. Immer wieder machte er ehrenamtlich bei Vogelzählungen mit, die in Forschungsprojekte einfließen. Jahren startete der studierte Landschaftsplaner, der mittlerweile als Gebietsbetreuer bei der Naturschutzbehörde angestellt ist, dann sein erstes eigenes Bürgerwissenschaftsprojekt, die Landshuter Lachmöwen. Die Lachmöwe ist ein äußerst gerissenes Federvieh, das zum Überwintern in die niederbayerische Stadt kommt und sehr gern über den Köpfen von Schulkindern kreist, um deren liegengebliebene Pausenbrote zu erhaschen. Dass die Landshuter Lachmöwe auch deshalb so hungrig ist, weil sie weit gereist ist, das fand der Bürgerornithologe Philipp Herrmann heraus, als er die Vögel etwas genauer unter die Lupe nahm.
Und irgendwann habe ich entdeckt, dass eine Möwe einen Ring trägt. Und zwar einen Ring von der wissenschaftlichen Vogelberingung. Und dann haben wir festgestellt, dass die Möwen in den 10 Tagen, die wir gefunden haben mit Ring, aus 6 verschiedenen Ländern kamen. Also wir hatten da Polen dabei, wir hatten einen Ring aus Kroatien dabei, Tschechien, aus Schweden war, glaube ich, noch einer, ein Ring aus Frankreich. Also das war wirklich total überraschend. Wir hatten, ich glaube, über 30 Ablesungen von Möwen mit Ring. Und ich konnte richtig eine kleine Karte zeichnen, wo denn die Möwen in Landshut herkommen. Also das sind auf jeden Fall neue Erkenntnisse.
Seit Ende 2016 kartiert und analysiert der Vogel Philipp mit Hilfe von ehrenamtlichen Beobachtern die Landshuter Lachmöwen. Die Ergebnisse fließen in die professionelle Erforschung von Vogelzügen ein. Mit seinem Projekt ist Philipp Herrmann auch auf der deutschen Citizen Science Plattform bürgerschaffenwissen.de präsent. Neben Dutzenden weiteren Projekten, bei denen sich Laien in die Wissenschaft einbringen können. Bei Verlust der Nacht etwa bestimmen Bürger mit einer Smartphone-App die Sichtbarkeit von Sternen am Nachthimmel und tragen mit ihren Messungen zu einer globalen Karte der Lichtverschmutzung bei. Von Migräne betroffene Patienten können Anfälle an ein Kopfschmerzradar melden und so aktiv bei der Erforschung von Cluster-Kopfschmerzen mithelfen. Bürgerwissenschaftler können aber auch Nachtigallen belauschen, um herauszufinden, ob die Vögel regional in unterschiedlichen Dialekten singen. Ein Vorhaben, das wie viele Citizen Science-Projekte nah am Menschen und nah am Vogel ist und daher bei Philipp Herrmann naturgemäß auf besondere Begeisterung stößt.
Also ich bin ja sehr großer Fan von diesen Bürgerwissenschaften und habe selber auch in England an der Uni gearbeitet und habe einfach gemerkt, dass was man da untersucht, also mit genetischen Analysen, Vaterschaftstests bei den Vögeln und so weiter, also das ist alles sehr abgehoben teilweise und wird dann nur noch statistisch rumgerechnet, um irgendeine Publikation rauszuholen. Und eigentlich für diese ganz grundlegenden Forschungen ist kaum noch Platz. Also das ist nicht mehr so sexy, in Anführungszeichen, für die großen Journale, für Nature und so weiter. Die wollen immer nur noch statistische Analysen haben. Aber ich bin mehr so der Grundlagenforscher eigentlich. Ich möchte eigentlich eher wissen, ja, wieso gibt es jetzt da ein Rotkehlchen, was zum Beispiel jetzt mal einen Fisch fängt oder die Rabenkrähen im Stadtpark.
Nicht nur der Stadtpark von Landshut, auch der nahegelegene Hofgarten ist ein Vogelparadies. Im Frühling zwitschert es nahezu von jedem Baum. Unterbrochen wird das Vogelkonzert lediglich von den Benachrichtigungen, die auf Philipp Herrmanns Handy eintreffen.
Schau ich mal, jetzt habe ich hier ein Video geschickt bekommen.
Philipp Herrmann antwortet zeitnah und genau auf jede Nachricht, die bei der Vogelstimmen-Hotline eingeht. Welcher Vogel singt wann und wo und in welcher Situation? Herrmann tut das nicht ganz uneigennützig, denn je mehr Bürger bereit sind mitzumachen, umso breiter ist die Datenbasis für ein potenzielles wissenschaftliches Projekt.
Mit dieser Möglichkeit, da so einen direkten Kontakt haben zu den Leuten, kann ich eben dann auch irgendwann dazu übergehen und sagen, Leute, ihr habt so toll mitgemacht, da können wir jetzt vielleicht tatsächlich noch ein Projekt draus machen. Also ich möchte auch durchaus so ein Bürgerwissenschaften-Projekt daraus entwickeln. Das ist ein ganz großes Ding, also den Leuten Anerkennung zu geben. Also wenn man den Leuten einfach eine Rückmeldung gibt und damit die Leute wissen, wie der Vogel aussieht, wie er singt, schicke ich dann noch einen Link zu YouTube.
Auf der Videoplattform YouTube präsent ist auch die Sportpsychologin Vanessa Vergin. Kurzweilig erläutert sie dort, was sie für ihre Doktorarbeit erforscht hat. Die Frage, warum versagen Sportler in Drucksituationen?
Ich habe mir angeschaut, ich habe mir mal so 90 Hockey-Jungs geschnappt und mich nebendran gestellt bei so einem Turnier und gewartet, bis so ein Team einfach einbricht. War sehr lustig, als ich denen erzählt habe, was ich eigentlich mache, fanden die das nicht mehr so cool.
Vanessa Vergins Forschungsfeld, der Leistungseinbruch von Sportteams, scheint ein gutes Thema für einen Science Slam. Auf der Bühne des Berliner Clubs Lido erklärt die junge Forscherin ihre Erkenntnisse. Immer wieder unterbrochen vom Klatschen und Johlen der Zuhörerschaft.
Da kommt Applaus, da kommen auch manchmal Lacher. Es gibt auch dann Slams, wo irgendwie eine Welle durchs Publikum geht, wenn was besonders witzig ist.
Bei einem Science Slam zu performen, das ist für Vergin ein willkommener Kontrast zum mühsamen, klein-klein klassisch-wissenschaftlicher Arbeit am Schreibtisch oder im Feld, die sich üblicherweise an ein kleines Fachpublikum richtet.
Das hilft auch ungemein, die eigene Forschung einfach auf den Punkt zu bringen und mal in einer Minute verständlich zu erklären. Also man ist an wissenschaftlichen Konferenzen nicht mehr so aufgeregt wie seine Mitredner, teilweise weniger als die Professoren, weil man sich denkt, okay, ich habe das Thema schon vor 2000 Leuten vorgestellt. Die 50, die jetzt hier in dem Arbeitskreis sitzen, können mir nicht wirklich was.
Um die Atmosphäre bei wissenschaftlichen Konferenzen aufzulockern, übernehme sie den einen oder anderen Gag in ihre Vorträge, erzählt Vanessa Vergin. Doch Science Slams seien alles andere als sinnfreie Blödelei und führten auch nicht, wie zuweilen bemängelt, zu einer Banalisierung von Wissenschaft. Die Stimmung bei Slams sei positiver, ja konstruktiver als bei wissenschaftlichen Tagungen, betont die Psychologin.
Beim Science Slam sind einfach alle total wissbegierig und begeistert von dem, was man erzählt und stellen dann Fragen, wie sie es umsetzen können und haben wirklich diesen Drive, was für sich mitzunehmen. Ich habe es auch schon erlebt, dass tatsächlich, trotzdem es ja ein sehr breites Publikum ist, auch fachgleiche Personen drin saßen. Also ich habe sogar schon Professoren an Science Slams getroffen, die dann auch nochmal Impulse gegeben haben.
Vergin ist nicht nur auf Social-Media-Plattformen wie YouTube oder Instagram präsent, sie hat auch ein Profil bei ResearchGate, einer Plattform, die schon als Facebook für Forscher tituliert wurde, wobei der Gründer von ResearchGate sein Wissenschaftsnetzwerk lieber mit Open-Source-Programmen vergleicht. Dieses offene Prinzip aus der Informatik, sagt Iyad Madish, wolle er auf die Welt der Forscher übertragen. Wissenschaftlicher Austausch solle ohne Grenzen und frei zugänglich sein. Sein Berliner Startup stelle dafür die Struktur bereit.
Das ist ein Rieseneffizienzvorteil. Verändert die Art und Weise, wie wir Forschung machen.
Bekundet Madish selbstbewusst. Macht ein Forscher irgendwo auf der Welt einen Fehler, scheitert ein Experiment, so soll die Wissenschaftsgemeinde davon erfahren und daraus lernen, statt den Fehler im stillen Kämmerlein zu wiederholen. Dies mache die Forschung insgesamt schneller und besser. Es ist das Prinzip des Fail Better, des Besser-Scheiterns aus der Startup-Kultur, das Madish in der Wissenschaft verankern will. Diese Idee funktioniert seiner Ansicht nach nur, wenn Wissenschaftler nicht nur ihre Ergebnisse, sondern die ganze Arbeit von Anfang an offenlegen.
Wenn man einen Artikel publiziert, ist das vielleicht 5% von dem, was man wirklich gemacht hat. Und die anderen 95% verschwinden irgendwo im Orkus. Und wir sind halt mit ResearchGate dort, dass diese anderen 95% dann öffentlich gemacht werden können und man dafür dann zusätzlichen Credit bekommt.
Wissenschaftler sollen Anerkennung bekommen, wenn sie bereits das Laborbuch, Rohdaten oder gescheiterte Versuche öffentlich machen, sagt Madish. ResearchGate etabliert dafür neue Metriken, jenseits des bekannten Impact Factors, der wissenschaftliche Arbeit anhand namhafter Publikationen bewertet.
Man kriegt auch für jedes einzelne Research-Item oder Forschungsding, was man da hochlädt, also für jede Forschungsarbeit, die man hochlädt, bekommt man so ein DOI, ein Digital Object Identifier, also eine eindeutige Identifizierung, um es zitierbar zu machen. Das zählt genauso wie alles andere auch und das ist auf an ein Datum und an eine Person und gebunden. Das heißt also, damit löst man dieses Problem des, okay, wer war denn nun jetzt Erster und wer war halt nicht Erster?
Akademische Social Networks wie ResearchGate, aber auch Konkurrenten wie Academia oder Mendeley sind eine Wette auf die Zukunft. ResearchGate verbrennt Risikokapital. Mit Anzeigen für Jobs, Konferenzen oder Laborbedarf will das Wissenschafts-Startup schließlich profitabel werden. Die Zahl von scheint ResearchGate recht zu geben. Das Versprechen, alles neu zu machen, stößt in der Scientific Community aber auch auf Widerstand. Stefan Hornbostel vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung begrüßt zwar, angesichts von Wissenschaftsskandalen, bei denen Daten gefälscht und manipuliert wurden, prinzipiell mehr Offenheit und Transparenz. Der Berliner Professor befürchtet indes,
dass man anfängt, das Bade mit dem Kinde auszuschütten.
Bisherige Mechanismen, die Qualität von Forschung zu bewerten, hätten sich über Jahrzehnte bewährt, betont Hornbostel.
Das Problem ist nicht so sehr, dass Wissenschaft sich öffnet und einen stärkeren Bezug zur Gesellschaft herstellt, sondern das Problem ist, dass wir unter Umständen sehr vorschnell mit nicht erprobten Indikatoren anfangen, Messungen vorzunehmen und danach die Qualität von Wissenschaft und einzelnen Wissenschaftlern anfangen zu bewerten. Das steckt in den Anfängen, ist sehr manipulationsanfällig und bis heute weiß keiner genau, was wir da eigentlich exakt messen. Und das ist ein bisschen meine Sorge, wenn sich solche Indikatoren tatsächlich verbreiten und ernst genommen werden als Qualitätsmerkmale von wissenschaftlicher Arbeit, dann laufen wir Gefahr, dass Wissenschaft anfängt, sich von ihren eigenen internen Qualitätskontrollen massiv zu trennen.
Kritisch im Blick hat Hornbostel dabei besonders sogenannte Odd Metrics, alternative Messungen für Forschungs- und Publikationsleistungen. Um den Erfolg wissenschaftlicher Veröffentlichungen zu ermitteln, analysieren Odd Metrics in erster Linie ihre Verbreitung und Wirkung in sozialen Medien. Öffentlichkeitswirksamkeit von Forschung zu einem so wichtigen Kriterium zu machen, das könnte indes zu problematischen Entwicklungen führen, warnt der Wissenschaftsforscher.
Wenn allzu früh Befunde, die in einem ganz frühen Stadium noch sind, wissenschaftliche Befunde, an eine breite Öffentlichkeit kommuniziert werden, dann kommt als Ergebnis eine Schlagzeile raus, Krebs in absehbarer Zeit besiegt, obwohl das in ferner Zukunft liegt. Also auch da ist ein bisschen die Frage, braucht Wissenschaft nicht einen Schutzraum, bevor sie mit Befunden an die Öffentlichkeit geht?
Einen Schutzraum, so Kritiker, bietet das traditionelle Wissenschaftssystem auch vor einem allzu erbitterten Wettstreit unter den Forschern. Da ist die Angst, konkurrierende Forscher könnten bei zu viel Openness leichter Ideen und Know-how stehlen. Und das sind die Sorgen junger Wissenschaftler, die neue Erkenntnisse wie ihren Augapfel hüten, weil letztlich nur die Veröffentlichung in einer angesehenen Zeitschrift den ersehnten Impact-Faktor bringt. Führt Open Science zu einer offenen Selbstzerfleischung von Wissenschaftlern? Der Berliner Professor Stefan Hornbostel will das nicht ausschließen.
Sie können genau diese Offenheit dazu nutzen, um Konkurrenten, die an einem ähnlichen Thema arbeiten, so stark in ihrer Arbeit zu behindern, dass sie selbst einen Vorteil haben. Und auf diese Art und Weise kann man Konkurrenten in einen sehr unangenehmen, zeitaufwendigen Prozess verwickeln, der sie von der eigentlichen Forschung abhält.
Jeder gegen jeden. Dieses aus der Social-Media-Welt bekannte Phänomen könnte auch die Wissenschaftsgemeinde spalten, befürchten Experten. Überhaupt, selbst der Begriff des Experten stehe, wenn man Open Science auf die Spitze treibe, zur Disposition. In der digitalen Kommunikation der vielen und allzugleichen löst sich die Berufsrolle des Wissenschaftlers auf. Im Netzwerk verflüchtigt sich die professionelle Autorität. Dieses mögliche Zukunftsbild malt zumindest der Mainzer Mediensoziologe Sascha Dickel in einem aktuellen Aufsatz an die Wand. Die Entwicklungen während der Corona-Pandemie scheinen solche Befürchtungen indes nicht zu bestätigen. Im Gegenteil, offene Kooperation statt Konkurrenz stand im Kampf gegen das Virus auf der Tagesordnung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seien nun extrem gewillt, ihr Wissen zu teilen, betont Iyad Madish von ResearchGate. Vor allem digital veröffentlichte Preprints, noch nicht von anderen Fachleuten begutachtete Forschungsarbeiten, entfachten bei der Ursachenforschung und Impfstoffentwicklung eine immense Dynamik. Marte Kessler von InnoSci, dem Forum für offene Innovationskultur des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft.
Also wir erleben, dass Corona im Grunde einen sehr, sehr großen Schub liefert, was das Teilen von Daten angeht. Und insbesondere zum Beginn der Corona-Pandemie haben wir gesehen, ja, dass sich die Wissenschaft wirklich transformiert hat und rasant geöffnet hat. Es wurden Daten offengelegt. Wir hatten wirklich Peer-Studien, die geteilt wurden. Wir hatten Repositorien, die wirklich von Wissenschaftlern gemeinschaftlich auch für Co-Creation-Prozesse etc. genutzt wurden.
Doch all die Euphorie kann ein paar wichtige Fragen nicht verdecken, die mit dem plötzlichen Open Science Boom mehr denn je auf der Agenda stehen. Wo lagern welche Daten? Und wer hat darauf Zugriff, wenn wichtige Server oder Plattformen in den USA oder in China stehen? Wie lassen sich Daten zum Wohle der Allgemeinheit teilen, gleichzeitig aber Geschäftsgeheimnisse, Persönlichkeitsrechte oder das Urheberrecht für neue wissenschaftliche Erkenntnisse bewahren? Wie also wird Open Science zu guter Wissenschaft?
Weil wenn man als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler den mutigen Schritt macht, auch Daten zu teilen und zur Verfügung zu stellen, gemeinsam zu forschen, transdisziplinär zu denken, stellt sich natürlich auch die Frage, wie können wir Qualität sichern? Und dafür ist jetzt wahrscheinlich auch der richtige Moment dann.
Auch wenn eine offene Wissenschaft mit ihrer digital vermittelten Teilhabe der vielen in puncto Qualität vor ganz anderen Herausforderungen steht als das herkömmliche Wissenschaftssystem mit seinen Anerkennungsmechanismen. Der Geist der offenen Wissenschaft ist aus der Flasche. Der Professor für digitale Infrastruktur Klaus Tochtermann ist davon überzeugt, Open Science wird bleiben und die Wissenschaft nachhaltig verändern.
Offenbar sind die Vorteile für einen Großteil der Forschenden so groß, dass und der Druck, auch das Wissenschaftssystem zu ändern, so hoch, dass diese Bewegung entstanden ist, die in der Art im Wissenschaftssystem vielleicht alle 100 Jahre stattfindet. Das ist nachhaltig, das wird auch das Wissenschaftssystem insgesamt verändern. Das wird in 20, 30 Jahren anders aussehen als so, wie es heute aussieht.
Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema Open Science, wie freies Wissen wirkt. Eine Sendung von Lukas Grasberger. Redaktion Sabine Strasser.